Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Es wird immer einfacher, genetische Informationen zu sammeln, diese Informationen aber richtig zu interpretieren. Das ist nicht einfach. Die Frage ist, wie groß ist die Macht der Gene, wenn es um seltene Stoffwechselstörungen geht oder um bestimmte Formen von Muskelschwäche? Und wie sieht es bei häufigen Krankheiten aus? Bluthochdruck, Depressionen oder bei bestimmten Krebserkrankungen? Genetische Spurensuche, was und wie hilft die Genetik bei der Diagnose von Krankheiten, auch von seltenen Erkrankungen? Das ist unser Thema heute. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons 00800 44 64 44 64. Wann kommen Gentests zum Einsatz? Was sollten Menschen wissen, bevor sie sich testen lassen? Was ist hier die Rolle von genetischen Beratungsstellen? Wo finde ich Hilfe, wenn ich den Verdacht habe, in meiner Familie könnte eine bestimmte Krankheit, zum Beispiel Darmkrebs, häufiger vorkommen als in anderen Familien? Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an 00800 44 64 44 64. Oder schreiben Sie an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unseren Studiogast vor, der Ihre Fragen zum Hauptthema genetische Spurensuche beantworten wird. Doch vorher noch ein Überblick über die weiteren Themen der Sprechstunde. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben drei Themen für Sie vorbereitet. Onkologie, immer mehr junge Erwachsene erkranken an Dickdarmkrebs. Typ-2-Diabetes, bei Frauen kommt es häufiger zu schweren Komplikationen als bei Männern. Und Elektroscooter, Unfallchirurgen warnen vor den Risiken der neuen Mobilität. Nach den 11 Uhr Nachrichten schlagen wir das Radiolexikon Gesundheit auf. Unser Eintrag heute, Meditation. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen, Professor Christian Netzer. Er ist Leiter der klinischen Humangenetik am Institut für Humangenetik der Universitätsklinik in Köln. Schönen guten Morgen, Herr Professor Netzer.
Guten Morgen.
Genetik ist ja eigentlich was sehr Umfassendes. Eigentlich alles, was in unserem Körper passiert, wird von Genen beeinflusst oder gesteuert. Alle Werkzeuge, die wir herstellen. Gibt es eigentlich Krankheiten, wo Genetik überhaupt keine Rolle spielt?
Spontan würden mir da nur Schussverletzungen einfallen oder ähnliche Dinge. Aber ansonsten okay. Kann man wirklich sagen, dass die Gene im unterschiedlichen Ausmaß an allem und jedem beteiligt sind. Selbst an Infektionskrankheiten beispielsweise, bei denen man das gar nicht so vermuten würde. Aber selbst da gibt es genetisch bedingte, erhöhte oder weniger gut ausgeprägte Widerstandsfähigkeit gegen bestimmte Erreger. Ja, aber das sind im Grunde nicht genetische Erkrankungen im engeren Sinne natürlich. Ja. Es gibt am anderen Ende des Spektrums Erkrankungen, bei denen Gene die Hauptrolle spielen oder sogar die alles Entscheidende, die sogenannten monogenen Erkrankungen, bei denen einzelne Gene verändert sind und dadurch ein Krankheitsbild auslösen.
Ein Gen ist verändert und eine Krankheit entsteht, das ist aber trotzdem eher der Ausnahmefall. Können Sie ein Beispiel geben, wo das so ganz klar ist, dass es solche Krankheiten überhaupt gibt?
Ja, also man kann es erkennen, teilweise am Familienstammbaum, wenn eben über mehrere Generationen hinweg beispielsweise ein gleichartiges Krankheitsbild immer wieder beobachtet wird, dann ist es mehr oder weniger offensichtlich, dass dort etwas Genetisches die Hauptrolle spielt.
Ein Beispiel, die Mukoviszidose, da ist ein Gen verändert und der Salzhaushalt der Zellen ist gestört und das kann ja auch mitunter dann sehr dramatische Folgen haben.
Ja, Mukoviszidose ist wieder ein Beispiel, da sind es nicht aufeinanderfolgende Generationen, sondern eine Generation, in der es dann teilweise mehrere Betroffene gibt. Ja, und das ist dann, wir nennen das eine Multisystemerkrankung, bei dem der Ausfall eines bestimmten Gens an unterschiedlichen Organen gravierende Auswirkungen hat. Durchaus im unterschiedlichen Ausmaß. Nicht alle mit Mukoviszidose, alle von Mukoviszidose Betroffenen haben im gleichen Ausmaß Beschwerden. Aber ja, es gibt ein einheitliches Krankheitsbild durchaus, das man definieren kann und das auch schon seit Jahrzehnten bekannt ist.
Ein Problem ist dann häufig, dass es eben zu einer vermehrten Schleimbildung zum Beispiel auch in der Lunge kommen kann mit dem Problem, dass es dann eben da dann häufig Infektionen sind, die dann behandelt werden müssen. Die Mukoviszidose ist ja noch eine relativ häufige Krankheit unter den seltenen Erkrankungen. Viele monogenetische Erkrankungen, also wo ein Gen die Hauptrolle spielt, sind eher eine Rarität, oder?
Ja, also selten sind diese Erkrankungen alle. Wir haben in der Humangenetik etwa 7000 solcher monogenen Erkrankungen in unseren Datenbanken und davon sind einige dieser Erkrankungen tatsächlich so extrem selten, dass pro Jahr nur einige wenige Kinder damit geboren werden oder gar weltweit nur wenige Fälle, nur wenige Familien bislang beschrieben sind. Aber ja, die Mukoviszidose ist ein Beispiel für eine Erkrankung, die etwa eines von 2500 Neugeborenen betrifft und unter diesen seltenen Erkrankungen damit noch eine erkleckliche Häufigkeit hat.
Mhm. Wer kommt eigentlich zu Ihnen an die Universitätsklinik zur klinischen Humangenetik? Also wer lässt sich bei Ihnen beraten?
Ja, tatsächlich Menschen mit einer wilden, wahllosen Auswahl aus diesen 7000 Erkrankungen sozusagen. Je nachdem, wer selbst den Verdacht hat, von einer genetisch bedingten Erkrankung betroffen zu sein oder vom Facharzt geschickt wird. Wir haben einen Schwerpunkt sicherlich auf genetischen Erkrankungen des Kindesalters, auf erblichen Nierenerkrankungen, Skeletterkrankungen. Aber grundsätzlich ist bei uns, wie an jedem anderen Institut, in jeder anderen humangenetischen Einrichtung auch, die Tür offen für jegliche Art von genetisch bedingter monogener Erkrankung oder auch für Menschen mit Chromosomenstörungen oder Verdacht auf Chromosomenstörungen. Also es ist nicht so, dass das von vornherein eingeschränkt wäre auf bestimmte Fragestellungen.
Mhm. Wie gehen Sie denn eigentlich vor, wenn eine Familie mit einem Kind kommt und sagt, ja, das sind merkwürdige Symptome, die können wir uns nicht erklären, aber vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Wie geht es dann bei Ihnen weiter?
Es beginnt die Spurensuche. Wir müssen erstmal Informationen zusammentragen, Arztbriefe sammeln. Normalerweise sind wir auch nicht der erste Ansprechpartner, sondern es waren eben schon etliche andere Fachdisziplinen mit diesem Patienten beschäftigt und haben Röntgenbilder angefertigt, MRT-Aufnahmen, Stoffwechseluntersuchungen, Blutuntersuchungen und all das tragen wir zusammen, sichten wir und gucken dann auch mit Hilfe von Computerprogrammen, ob wir das irgendeinem vorbeschriebenen genetischen Syndrom beispielsweise zuordnen können und überlegen, wie wir dann mit genetischen Tests vielleicht zu einer präzisen Diagnose kommen können.
Aber das klingt so nach, dass es schon Detektivarbeit ist.
Ja, das ist es. Es wird auch erstmal ein Stammbaum der Familie erhoben über 3 Generationen. Das dauert manchmal auch ziemlich lange, weil wir da sehr genau nachfragen, ob ähnliche Symptome vielleicht irgendwo in der Familie schon mal aufgetreten sind. Ja, und dann beginnt die Detektivarbeit.
Meine Kollegin Renate Rutter hat eine Familie begleitet, die an die Universitätsklinik in Köln gekommen ist. Bei der Tochter standen vor allen Dingen Knochenprobleme im Vordergrund.
Herzlich willkommen bei uns in der Sprechstunde. Sie sind ja heute zu uns gekommen, weil es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Ihrem Knochensystem gab und Sie sich häufiger etwas gebrochen haben.
Dienstagnachmittag, Universitätskinderklinik Köln. Privatdozent Dr. Oliver Semmler ist Leiter des Zentrums für seltene Skeletterkrankungen. Familie W. ist mit der inzwischen erwachsenen Tochter Jenny gekommen.
Mich würde zunächst interessieren, wie das in der Kindheit war und würde deshalb erstmal Ihre Mutter fragen, wann fiel denn erstmals auf, dass mit Jennys Knochen etwas nicht in Ordnung ist?
Ja, im Alter von 11 Wochen hat sich ohne äußere Einwirkung ein Knochenbruch ereignet am Oberschenkel, den wir also nicht erklären konnten. Und wir waren auch im Verdacht da, das Kind unsachgemäß oder misshandelnd behandelt zu haben, weil das nicht zu erklären war. Und dann ist den Ärzten bei diesem Eingipsen ein weiterer Bruch passiert unterm Knie. Und da sagten die, das ist ja nicht normal, da scheint doch irgendwie was anderes zugrunde zu liegen. Und es könnte sich also um die Osteogenesis imperfecta handeln.
Also die Glasknochenkrankheit. Nachdem die Diagnose gestellt war, wurde die Familie damals vor über 30 Jahren zu einem Humangenetiker geschickt.
Um da Spuren zu finden. Und da wurde also sofort gesagt, ich hätte das dem Kind also vererbt. Das würde man sehen an meinen transparenten Zähnen und an meinen Fingergliedern und wie ich so wäre. Und es würde für uns also ein Wiederholungsrisiko für weitere Kinder bestehen.
Das Risiko sei 50% für weitere Kinder auch an der Glasknochenkrankheit zu erkranken. Die Familie hat sich deswegen damals gegen weitere Kinder entschieden. Der Tochter wurden dann Teleskopnägel implantiert, um die Knochen zu festigen. Und mit 2,5 Jahren konnte sie selbstständig laufen.
Die Brüche haben dann auch so ein bisschen nachgelassen. Bis zur Pubertät hatte ich allerdings 15 Brüche, aber danach ist es dann doch deutlich besser geworden.
Heute kann Jenny etwa 500 Meter gehen. Für längere Strecken muss sie einen Rollstuhl benutzen. Aber sie kann Auto fahren. Mit Mitte 30 möchte sie nun wissen, ob sie ihre Krankheit weiter vererben würde. Zum großen Erstaunen der Mutter erklärt Dr. Semmler, dass Jennys Glasknochenkrankheit neu aufgetreten ist. Die Mutter hätte sie also nach diesen neuen Erkenntnissen gar nicht weiter vererben können. Tochter Jenny allerdings, sie wird die Glasknochenkrankheit mit 50%iger Wahrscheinlichkeit an ihre Kinder weiter vererben.
Ja, so 50% Risiko, das ist schon ziemlich hoch und für mich kommen eigene Kinder eigentlich nicht in Frage.
Eine Reportage von Renate Rutter war das. Genetische Spurensuche, unser Thema heute. Zu Gast im Studio Professor Christian Netzer von der Universitätsklinik in Köln. Herr Netzer, wenn man die Geschichte hört, dann stand am Anfang, waren viele Fragezeichen. Einige haben sich klären lassen, aber was bringt die genetische Untersuchung?
Also tatsächlich würde ich sagen, in diesem Fall ist es ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass die Kenntnis des zugrunde liegenden genetischen Veränderung das Bild komplett gewandelt hat. Und hätte die Familie das damals schon zur Verfügung gehabt, wäre es sicherlich sehr hilfreich gewesen. Also man stelle sich diese Situation mal bildhaft vor, dass man mit seinem Neugeborenen in der Kinderklinik ist und dann plötzlich vor einen so schrecklichen Verdacht gestellt wird, dass man das Kind misshandelt habe und es deshalb Knochenbrüche habe. Wenn dann eben schon bekannt gewesen wäre oder mit einem einfachen Test hätte diagnostiziert werden können, dass das Ganze genetisch bedingt ist, wäre die Familie sicherlich von Anfang an ganz anders aufgenommen worden. Und für die Familienplanung ist die Kenntnis der zugrunde liegende genetische Veränderung eben auch sehr wichtig. Ob das Wiederholungsrisiko sehr gering ist, wie es sich in diesem Fall dann herausgestellt hat, oder 50% beträgt, macht für die Familie einen himmelweiten Unterschied. Vielleicht hat sie sich eben auch genau deshalb nicht getraut, ein weiteres Kind in die Welt zu setzen, weil das Wiederholungsrisiko mit 50% angegeben wurde.
Was sich aber als falsch herausgestellt
hat. Was man präzise erst durch einen genetischen Test bestimmen kann.
Bei vielen Erkrankungen, die genetisch verursacht sind, die sind nicht nur selten, sondern das ein Problem ist, Mediziner können wenig mehr anbieten als die Diagnose. Ist das ein Problem? Oder bei welchen Krankheiten ist es insbesondere ein Problem?
Ja, natürlich ist es, also erstmal ist es, die korrekte Diagnose zu haben, würde ich sagen, ein Wert an sich. Die Menschen wollen wissen, was der Grund ist, warum sie gesundheitliche Probleme haben. Eltern wollen wissen, was mit ihrem Kind los ist. Und wenn keine genetische Diagnose gestellt werden kann, dann marschieren sie von einer Fachdisziplin zur nächsten, immer in der Hoffnung, dass es dem Nächsten gelingt, eine korrekte Diagnose zu stellen und natürlich auch in der Hoffnung, dass man, wenn man nur wüsste, was es ist, vielleicht doch etwas tun könnte. Vielleicht zumindest Medikamente existieren, um Beschwerden zu lindern. Und diese Odyssee, die viele Patienten auf sich nehmen, die kann durch eine molekulare Diagnose dann beendet werden. Dann hat das Suchen ein Ende, dann kann man in der wissenschaftlichen Literatur nachschauen, was ist denn wirklich über diese Erkrankung bekannt. Viel zu selten gibt es dann tatsächlich eine Therapie, manchmal ist dem so, aber in vielen Fällen nicht, da haben Sie recht. Und ja, wenn es Erkrankungen sind, bei denen es keine Therapie gibt, vielleicht auch Erkrankungen, die erst im höheren Lebensalter auftreten, die aber aus der Familie schon bekannt sind, Erkrankungen wie beispielsweise die Chorea Huntington, die ist da so ein berühmtes Beispiel, eine neurodegenerative Erkrankung, bei der es binnen weniger Jahre zu zunehmendem auch geistigen Abbau kommt, dann ist es eine schwierige Entscheidung, ob man, wenn man aus der Familienvorgeschichte weiß, dass man ein hohes Risiko hat, von dieser Erkrankung betroffen zu sein, ob man sich darauf testen lassen will, ob die in der Familie bekannte Mutation bei einem selbst auch vorliegt.
Was sollte man als Betroffener wissen, bevor man sich testen lässt?
Man sollte über das Krankheitsbild informiert sein. Man sollte sich mit den psychologischen Auswirkungen eines Wissens oder Nichtwissens um eine Anlageträgerschaft beschäftigen. Man sollte auch versicherungsrechtliche Aspekte bedenken, dass man, wenn man nur in Anführungszeichen ein 50-prozentiges Risiko aus dem Familienstammbaum hat, beispielsweise beim Abschluss eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das nicht angeben müsste. Wenn man aber das Ergebnis eines genetischen Tests vorliegen hat, dann unterliegt das wie alle anderen medizinischen Informationen dann auch der Mitteilungspflicht beim Versicherungsabschluss. Das heißt, auch solche Aspekte müssen bedacht werden. Und das ist der Grund, warum solche vorhersagenden genetischen Tests, prädiktive Tests, wie wir die nennen, wenn man also eine Mutation in der Familie schon kennt und sich dann als symptomfreier Mensch darauf testen lässt, ob man diese Anlageträgerschaft geerbt hat, dass man das nur nach reiflicher Überlegung und sogar eben gesetzlich vorgeschrieben auch nur im Rahmen einer genetischen Beratung durchführen lassen darf.
Wir haben jetzt vor allen Dingen über Krankheiten gesprochen, die durch die Veränderung eines Genes ausgelöst oder verursacht werden. Wie sieht das denn bei den häufigen Krankheiten aus? Also wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Depressionen. Spielt da ein Gen eine Rolle oder ganz viele? Also gibt es überhaupt klare Ursachen, genetische Ursachen für diese häufigen Erkrankungen auch?
Also wir nennen diese Erkrankungen polygen oder auch multifaktoriell verursacht. Das soll bedeuten, dass mehrere, viele, vielleicht sogar sehr viele Gene mit jedes für sich genommen nur einen kleinen oder sogar winzigen Beitrag an der Entstehung beteiligt sind und dann noch Umweltfaktoren hinzukommen müssen, damit tatsächlich eine Erkrankung wie Bluthochdruck beispielsweise oder Depressionen entsteht. Und die Erforschung der Ursachen dieser häufigen Erkrankung, die ist im vollen Gange. Sie ist aber hinkt noch hinter dem hinterher, was wir über die monogenen Erkrankungen wissen, bei denen es verglichen damit leichter ist, die genetischen Ursachen dingfest zu machen.
Was macht es so schwierig? Also, dass es genetisch Genvarianten gibt, die eher schützen, andere, die eher ungünstig sind und erst die Kombination aus diesen vielen Genen das Risiko bestimmt, zum Beispiel Bluthochdruck zu bekommen oder einen Herzinfarkt?
Genau, dass es eben so viele Gene sind, die nur so einen kleinen Beitrag haben. Und deshalb braucht man riesige Patientenkohorten und riesige Kontrollkohorten, die man da mit genetischen Methoden analysieren muss. Und da ist erst in den letzten Jahren eigentlich die Technik überhaupt verfügbar, um das zu leisten. Während man bei den monogenen Erkrankungen mit wenigen Familien, teilweise mit wenigen Betroffenen arbeiten konnte, weil das Gen, das man suchte, ja dann eben auch in gravierenden, vielleicht sogar den alles entscheidenden Faktor darstellte.
Sie haben vorhin gesagt, Umweltfaktoren spielen auch eine Rolle. Was ist damit gemeint? Lebensstil?
Ja, zum Beispiel. Lebensstil, aber auch zufällige Faktoren, die wir teilweise auch noch gar nicht kennen. Vielleicht eben auch zufällige im Laufe des Lebens hinzukommende genetische Mutationen in Körperzellen. Solche Dinge.
Welche Rolle spielen die Gene bei zum Beispiel bei der Entstehung von Krebserkrankungen?
Krebs ist immer eine genetische Erkrankung, aber nur selten eine erbliche Erkrankung. Das soll heißen, dass immer eine einzelne Zelle sich genetische Veränderungen einfangen muss, typischerweise im Laufe des Lebens. Und von da an, der erste Schritt zur Krebsentstehung beschritten ist. Aber vielleicht bei 5-10% der Krebsfälle hat man schon von Geburt an in seinem Genom, in allen Körperzellen, eine genetische Veränderung, die dazu prädisponiert, dass weitere genetische Veränderungen sich ansammeln und man auf die Weise irgendwann an Krebs erkrankt.
Also der Weg für eine Zelle, sich zu verändern, ist sozusagen kürzer, bis aus einer normalen Körperzelle eine bösartige Zelle geworden ist.
Genau, es ist sozusagen angeborenermaßen schon eine erste Bremse gelöst und auf die Art und Weise ist es dann wahrscheinlicher, dass im Laufe des Lebens weitere Mutationen hinzukommen.
Genetische Spurensuche. Wie hilft die Genetik bei der Diagnose von Krankheiten, auch von seltenen Erkrankungen? Unser Thema heute zu Gast im Studio, Professor Christian Netzer von der Universitätsklinik in Köln. Und wir haben einen ersten Hörer, Herrn Falke aus Neckargemünd. Schönen guten Morgen, Herr Falke.
Guten Morgen, ich Falke hier, an Sie und auch an die Hörer. Ich wollte Folgendes bemerken. Ich selbst habe eine Erkrankung, die nennt sich Neurofibromatose Typ 1. Und bei mir ist es sichergestellt, ich habe auch Auswirkungen. Aber ich habe mal jemanden mitbekommen, die hat die Diagnose bekommen und der Arzt hat gesagt, ja, Ihre Kinder haben Tumore, Sie haben Neurofibromatose, kommen Sie in 14 Tagen wieder. Und darum hat die Dame sich im Internet schlau gemacht und natürlich dann gefunden, was alles definitiv möglich ist und war dann sehr irritiert und auch ganz, so wie ich den Eindruck hatte, relativ stark verängstigt. Und jetzt ist meine Frage, birgt eine solche Gendiagnose nicht auch die Gefahr einer falsch positiven Auswirkung, dass das Gen zeigt, ja, ich habe die Erkrankung, aber kein Mensch weiß, ob die Krankheit ausbricht, in welcher Größe sie ausbricht und wie stark sie einen einschränken könnte. Und da sehe ich aus meiner persönlichen Sicht auch als Betroffener auch eine ganz große Gefahr, weil allein die Diagnose, dass diese Genmutation vorhanden ist, heißt ja noch nicht, dass es ausbricht oder sich irgendwie stärker gesundheitlich einschränken wird.
Mhm. Herr Professor Netzer.
Ja, das ist natürlich ein Problem. Gerade die Neurofibromatose ist bekannt dafür, dass sie eine große Variabilität aufweist.
Um welche Krankheit geht es oder wie äußert die sich?
Im einfachsten Fall nur durch milde Hautsymptome, Kaffeeolé-Flecken, sommersprossenartige Hautveränderungen, vielleicht hier und da ein Knötchen, aber im schwersten Fall wirklich durch so viele Neurofibrome im Gesicht beispielsweise, dass sie auch entstellend sein kann und sie geht mit einem erhöhten Tumorrisiko einher. Also ein Teil der Betroffenen entwickelt auch im Laufe des Lebens bösartige Tumoren. Und es ist eine Herausforderung in der genetischen Beratung, dann so etwas mitzuteilen, wenn beispielsweise in früher Kindheit aufgrund der an sich harmlosen Kaffeeolé-Flecken diese Verdachtsdiagnose in den Raum gestellt wird, vielleicht dann durch einen genetischen Test bestätigt wird, dann zu sagen, ja, wir können jetzt nicht voraussagen, wie der weitere Verlauf in den nächsten Jahrzehnten sein kann. Kann sein, dass es gehen auch Menschen ohne ärztliche Diagnose, unerkannt sozusagen durchs Leben mit Neurofibromatose und andere sind eben schwerst betroffen. Und da haben Sie recht, das ist natürlich dann auch für die Familien eine große Belastung. Das, was Sie sagen, dass solche Informationen dann aus dem Internet gezogen werden, ist sicherlich etwas, was wir nach Möglichkeit vermeiden wollen, sondern es soll dann wenigstens ein Experte, im Idealfall ein Facharzt für Humangenetik oder ein sonstiger klinischer Experte für die Neurofibromatose, dafür gibt es auch Spezialsprechstunden in Deutschland, diese Informationen vermitteln. Denn das, was man dann im Internet findet, kann schlimmstenfalls eben auch komplett missverstanden werden oder das Bild zum Negativen hin verzerren und dann Ängste auslösen.
Was der Falke ansprach, ist ja tatsächlich also die Angst, die eine Diagnose auslösen kann. Daher auch immer die Frage, gibt es auch ein Recht auf Nichtwissen?
Ja, selbstverständlich ist das ein hohes Gut, das wir auch immer betonen. Von uns wird natürlich niemand dazu gedrängt, eine genetische Klärung seiner Verdachtsdiagnose einzuleiten, sondern man wird über die Vor- und Nachteile aufgeklärt und zu den Nachteilen kann eben auch gehören, dass eine klare Diagnose dann auch wieder neue Fragen aufwirft und neue Verunsicherung verursachen kann. Dass ein solches Recht auf Nichtwissen zu sagen, ich will es gar nicht genau wissen, was es ist oder eben auch gar nicht erfahren, wie diese Erkrankung heißt und nicht wissen, ob ich sie geerbt habe oder nicht, das ist ein hohes Gut, das es zu verteidigen gilt.
Herr Falke, ist Ihre Frage beantwortet?
Ja, meine Frage ist soweit beantwortet. Ich bedanke mich.
Okay, herzlichen Dank und Grüße nach Neckargemünd. Am Telefon ein Hörer aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Es handelt sich um Folgendes. Ich habe eine 18-jährige Tochter und ich würde mich gerne darüber informieren, was es austragen würde, wenn der Fall einträte, den ich jetzt beschreibe. Also wir haben in unserer Familie, auch ich, mehrere Menschen, die die Diagnose eines idiopathischen hypogonadotropen Hypogonadismus erhalten haben. Das ist eine...
Heißt zu Deutsch? Oder das damit ist man eine, sich was vorstellen kann?
Ja, da ist ein Defekt der Hypophyse, die...
also der Hirnanhangdrüse.
Genau. Mhm. Und das Symptombild ist in vielen sehr ähnlich einer Depression. Man hat Antriebsstörungen, man hat häufig affektive Störungen. Bei uns gibt es aber auch noch andere, also auch schizophrene Krankheiten. Und es liegt tatsächlich nahe, dass auch meine Ärzte schließen das nicht aus, dass es also einen genetischen Hintergrund für diese Erkrankung gibt. Und meine Frage wäre, wenn jetzt meine 18-jährige Tochter eine ähnliche Symptomatik ausbilden würde, läge es ja nahe zu fragen, kann das genetische Ursachen und das ab? Aber was würde es austragen, sich entsprechend genetisch beraten zu lassen für die Therapie oder auch für die Krankheitsverarbeitung?
Ja, welche Optionen gibt es, Herr Professor Netzer?
Zunächst müsste man die molekulare Diagnose bei Ihnen stellen. Also Sie sagen, es gibt mehrere Betroffene in der Familie. Sind das Geschwister von Ihnen? Sind das Ihre Elternteil?
Also auf jeden Fall ein Bruder. Da ist es ebenso diagnostiziert worden. Also im engeren Sinne eine Diagnose gestellt ist bei einem Bruder. Ansonsten ist das Familiengefüge komplex. Aber ich habe den Verdacht, dass es auch andere Familienmitglieder gibt, die diese Diagnose erhalten müssten, aber nicht bereit sind, das klären zu lassen.
Okay, also die klassische Konstellation, die da zur Diagnosestellung führt, ist eigentlich ein Ausbleiben der Pubertätsentwicklung, die dann durch Hormongaben von außen nachträglich oder mit Verspätung dann eingeleitet werden kann und dann auch dazu führt, dass dann eine normale Pubertät durchlaufen werden kann. Bei Ihnen ist jetzt, wenn Sie an Ihre Tochter denken, zunächst mal unklar, welcher Vererbungsmodus überhaupt vorliegt. Es kann sein, dass dem Vererbungsmodus zugrunde liegt, in der tatsächlich nur in einer Generation mehrere Betroffene sind. Sie sagen aber, es gibt noch weitere außer Ihrem Bruder. Vielleicht wird es eben in der Familie autosomal dominant, so nennen wir das, vererbt. All das müsste man jetzt durch einen genetischen Test bei Ihnen erstmal klären.
Genetische Spurensuche, unser Thema heute zu Gast im Studio, Professor Christian Netzer von der Universitätsklinik in Köln. Und wir haben einen ersten Hörer wieder, Herrn Feld aus Frankenberg. Schönen guten Morgen, Herr Feld.
Guten Morgen.
Bitteschön.
Also, ich bin 76 Jahre, ich bin von Geburt an blind und die Ursache dafür ist eine degenerative Netzhauterkrankung, die sogenannte Lebersche Tapetoretinale Degeneration. Ich habe seinerzeit 1967 am Paul-Ehrlich-Institut von dem Professor Degenhardt ein erbpathologisches Gutachten erstellen lassen. Der hat mir gesagt, bei dieser Augenkrankheit, die vererbt sich autosomal nur bei heterozygoten Genträgern. Leider hatte man damals noch keine technische Möglichkeit, heterozygote Genträger zu ermitteln. Er hat gesagt, in Schweden hätte man Schätzungen zufolge 100 zu 1, also unter 100 einen Fall von spalterbiger Erberkrankung dieser Krankheit gefunden. Er würde mir eher raten, keine Kinder zu haben. Ist man da heute weiter, beziehungsweise habe ich das damals richtig gemacht? Also meine spätere Frau hat dann gesagt, dann wollte sie keine Kinder von mir haben. War das richtig?
Herr Professor Netzer.
Ja, das ist so eine Frage, die...
Schwierige Frage. Ne?
Eine schwierige Frage, die wir auch als Fachärzte für Humangenetik Ihnen so gar nicht beantworten können. Wir würden das, was damals 1967, sagen Sie, war das?
Ja.
Gesagt wurde, dass man abrät, dass man ihnen abrät, davon eigene Kinder zu bekommen, das würde uns nie über die Lippen gehen. Denn das wäre ein direktives Verhalten, ein paternalistisches Vorgehen, dass man über sie hinweg bestimmt, wie sie mit einer solchen erblichen Erkrankung umgehen. Und das ist ein rotes Tuch für uns. Also wir würden sie darüber informieren, was das für eine Erkrankung ist, wie hoch das Wiederholungsrisiko ist. Aber die Entscheidung, ob sie deshalb Kinder in die Welt setzen möchten oder nicht, das ist eine ganz private Entscheidung, die nur sie zu tragen haben. Wir könnten sie dann heute, ich vermute mal, heute gibt es eine gute Chance, die zugrunde liegende genetische Veränderung zu finden. Wenn wir die kennen würden, könnten wir sie darüber informieren, dass man auch eventuell eine vorgeburtliche Diagnostik ihnen anbieten kann. Aber auch das hat wieder bei solchen Erkrankungen, von denen man selbst betroffen ist, neue Entscheidungsnöte für sie zur Folge. Aber unsere Aufgabe wäre es, dann sie nach bestem Wissen und Gewissen zu informieren und eine für sie tragbare Entscheidung herbeizuführen. Aber zuraten oder abraten würden wir nicht. Und ob sie das damals richtig oder falsch gemacht haben, kann ich ihnen insofern nicht beantworten, außer dass heute wenn man heute das genetisch aufrollen würde, sicherlich die Faktenlage sehr viel besser wäre, um eine solche Entscheidung für sie zu finden.
Hm. Heißt also, die genetische Beratung will tatsächlich vor allen Dingen Informationen zur Verfügung stellen, auf der Basis man dann eigene private Entscheidungen vielleicht besser treffen kann.
Genau, das Ideal wäre, den Patienten zum Experten in eigener Sache zu machen und mit ihm gemeinsam dann herauszufinden, wie steht er denn zu Themen wie vorgeburtliche Diagnostik oder Schwangerschaftsabbruch für den Fall, dass tatsächlich ein Fetus sich als ebenfalls betroffen herausstellen würde. Und ja, da stehen wir beratend zur Seite. Aber die Frage, die man gelegentlich gestellt bekommt, was würden Sie denn machen, die würden wir eben nicht beantworten, so wie sich das der Patient vielleicht wünscht, weil es natürlich von unseren eigenen Wertvorstellungen abhängt, je nachdem, was für religiöse Einstellungen man hat, was für weltanschauliche Einstellungen man hat, wird man dazu völlig anderen Entscheidungen kommen als der Patient oder der Ratsuchende, wie er auch genannt wird, selbst. Und er soll sich ja nicht an meinen Wertvorstellungen orientieren, sondern an seinen eigenen.
Ich bedanke mich bei Herrn Feld aus Frankenberg und am Telefon ist Frau Weiß aus Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo. Bei mir dreht es sich darum, erstmal ganz allgemein um die Weitervererblichkeit von verschiedenen Krebsarten in der Familie. Und zwar ist es so, ich bin 38, mein Mann hat in der nahen Verwandtschaft einige Krebskrankheiten, die auch teilweise zum Tod geführt haben. Da war der Onkel mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, der Vater mit Magenkrebs, die Mutter mit Brustkrebs. Und auch in meiner Familie gibt es jetzt mittlerweile den Darmkrebs bei meinem Vater. Und wir haben zwei kleine Kinder und ich habe jetzt natürlich so ein bisschen Angst, erstens mal an irgendeiner dieser Krankheiten irgendwann mal meinen Mann relativ früh zu verlieren oder auch, dass meine Kinder da etwas erben könnten. Und wir waren auch schon beim Arzt gewesen wegen meinem Mann. Der hat aber einfach nur gesagt, nee, das sind Krebsarten, die sind nicht erblich. Allerdings habe ich da auch schon andere Dinge gehört, vor allem über den Darmkrebs. Jetzt wollte ich einfach mal fragen, wie könnten da Schritte aussehen, die man da prophylaktisch gehen kann?
Ja, da würde ich Ihnen tatsächlich empfehlen, in eine humangenetische Sprechstunde zu gehen. Vielleicht gibt es auch einen in Ihrer Nähe, die einen Schwerpunkt hat auf erblichen Krebserkrankungen. Aber ansonsten kann diese Fragestellung letztlich jeder Humangenetiker aufrollen. Und dann wird man genau schauen, welche Krebserkrankungen das im Einzelnen waren, in welchem Zweig der Familie und ob man das, in welchem Alter die aufgetreten sind, das ist noch eine ganz wichtige Frage. Also wenn in einer Familie sehr viele Krebserkrankungen auftreten, kann das auch bedeuten, dass in dieser Familie alle steinalt geworden sind und dann irgendwann mit 80, 90 Jahren schließlich einen Tumor entwickelt haben, dann muss das überhaupt nicht heißen, dass diese Häufung von Krebserkrankungen eine erbliche Grundlage hat, sondern einfach nur zeigen, dass die Menschen dieser Familie sehr alt werden. Wenn es aber Krebserkrankungen in jungen Jahren sind, vielleicht gar Krebserkrankungen bei einem und demselben Menschen, zwei Krebserkrankungen unterschiedlicher Art hintereinander. Dann gibt es einen Anfangsverdacht, dass das eine erbliche Krebserkrankung sein könnte. Und je nach Tumorspektrum in der Familie kann man dann mit genetischen Methoden versuchen, das aufzurollen. Allerdings typischerweise nur dann, wenn noch ein Betroffener lebt. Wenn also jemand an Krebs erkrankt ist und noch für eine genetische Testung zur Verfügung steht. Wenn die alle schon verstorben sind, wird es etwas schwieriger. Dann kann man bei Darmkrebs gerade noch versuchen, an asserviertes Tumormaterial heranzukommen und dann nachträglich bestimmte genetische Analysen am Tumormaterial zu machen, um zu gucken, ob man Hinweise findet dafür, dass dieser Krebs eine erbliche Grundlage haben könnte und diese Informationen dann eventuell für die Beratung oder auch Testung von nicht betroffenen Familienmitgliedern zu nutzen. Aber sobald es kein betroffenes Familienmitglied mehr für eine genetische Testung gibt, wird es schwieriger, das noch aufzurollen.
Aber der Tipp für Frau Weiß, genetische Beratungsstelle kann weiterhelfen, da Klarheit sozusagen in das Dunkel zu bringen.
Ja, also im Idealfall würde man eine solche, wenn das jetzt passen sollte zu einem der vielen erblichen Tumorsyndrome, die es gibt, und es gibt eben auch erbliche Formen von Darmkrebs, etwa 90-95% aller Darmkrebserkrankungen sind nicht monogen auf ein einzelnes verändertes Gen zurückzuführen, aber 5-10% der Fälle schon. Und wenn es gelingen würde, eine solche Mutation in der Familie dingfest zu machen, dann könnte man Risikopersonen, denen man ansonsten raten würde, jährlich zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, eine prädiktive, vorhersagende genetische Testung anbieten und sie dann in der Hälfte der Fälle, wenn nämlich diese Mutation nicht vererbt wurde aus der Vorsorge, dann eben auch entlassen und Entwarnung geben. Und andersrum, wenn sich das bestätigen sollte, dass eben eine solche Anlageträgerschaft zum Beispiel auch bei ihrem Mann vorliegt, dann hätte er eine umso größere Motivation, diese Vorsorgeangebote, die beim Darmkrebs dann auch wirklich lebensrettend sind. Darmkrebs entsteht, auch wenn er erblich ist, nicht von heute auf morgen, sondern über Jahre aus Vorstufen, die man durch regelmäßige Koloskopien, Dickdarmspiegelung erkennen und in einem harmlosen Stadium dann noch abtragen kann. All das wären so die Konsequenzen aus einer genetischen Abklärung.
Danke an Frau Weiß. Und am Telefon ist eine Hörerin aus Tübingen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also mein Fall ist ein folgender. Ich selber bin an RP, Retinopathia pigmentosa. Das ist eine Augenerkrankung, die zur Erblindung führt oder wenn man viel Glück hat, noch einen kleinen Sehrest behält. Erkrankt. Und in meiner Familie ist der folgende Fall. Meine Eltern haben diese Erkrankung beide nicht, zumindest nicht symptomatisch, leben nicht mehr, haben sich aber nie genetisch untersuchen lassen. Also ich hatte sie irgendwann mal gebeten drum, als mir das die Augenklinik empfohlen hatte, aber meine Eltern haben das verweigert. Und ich bin dann irgendwann mal ungewollt schwanger geworden. Ich hatte damals eine humangenetische Beratung und habe damals für mich entschieden, dass ich keinen Nachwuchs haben möchte. Und bin dann irgendwann mal ungewollt schwanger geworden und habe mich dann nach langem Ringen für dieses Kind entschieden. Habe meinen Sohn bekommen und mein Kind wurde in der Augenklinik untersucht und er hat definitiv diese Erkrankung, zumindest symptomatisch nicht. Mein Kind studiert inzwischen. Er hat irgendwann mal zu mir gesagt, er hätte mir das nie verziehen, wenn er diese Erkrankung auch gehabt hätte. Und ich habe mal versucht, mit ihm darüber zu reden, ob er sich nicht vielleicht auch mal genetisch untersuchen lassen möchte, weil es diese Möglichkeiten damals bei mir nicht gab. Ich bin 50 Jahre alt. Und ich habe ihm dann gesagt, würdest du das bitte tun, wenn du mal irgendwann mal auch eine Familie gründen möchtest? Also er besteht oder beharrt auf sein Recht des Nichtwissens. Und er sagt, naja, wenn ich eine gesunde Partnerin finde und mich auch in der Familie genauso erkundige wie du und mich human genetisch beraten lasse, dann würde ihm das reichen. Was könnte ich tun? Ich selber noch jetzt, auch wenn mich dann natürlich seine Familienplanung nichts angeht, wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, was meine Enkelkinder anbetrifft? Ob sie diese Erkrankung auch bekommen würden und dann, was könnte ich persönlich tun? Könnte ich noch eine genetische Untersuchung durchführen lassen, um herauszubekommen, wie groß die Wahrscheinlichkeit wäre, wenn er es verweigert?
Ja, also das wäre genau der richtige Schritt. Erstmal braucht man eine klare genetische Diagnose bei Ihnen, denn die Retinitis pigmentosa ist wie so viele genetische Erkrankungen sehr heterogen, soll bedeuten, es gibt ganz viele unterschiedliche Gene, in denen man Mutationen findet. Und je nachdem, welches Gen betroffen ist, ist auch der Vererbungsmodus unterschiedlich. Die Tatsache, dass ihre Eltern beide nicht betroffen waren, sie die einzig Betroffene sind, liegt erstmal als Hypothese nahe, dass es autosomal rezessiv erblich gewesen sein könnte. Alternativ kann es aber auch eine Neumutation bei ihnen gewesen sein, die dazu geführt hat. So oder so, wenn man erstmal ihre Mutationen kennt, dann kann man genau sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass sie diese Mutation an ihren Sohn vererbt hat, der ja offenbar nicht betroffen ist, was in der Regel dann bedeuten wird, dass er diese Krankheitsanlage dann zumindest nicht in der Form, wie sie trägt. Und ich vermute mal, ohne den genetischen Befund zu kennen, dass die Wiederholungsrisiken für ihre Enkelkinder in so einer Konstellation eher gering sind. Aber genau sagen kann man das, und das wäre das, was sie tun können, um eine Klärung zu bringen, wenn man ihre Mutationen kennen würde. Und dann gibt es eventuell sogar, wenn sich daraus noch ein nennenswertes Risiko für ihre Enkelkinder ermittelt oder errechnen lässt, dann auch Testmöglichkeiten, nicht nur für ihren Sohn, sondern auch für die Partnerin des Sohnes. Aber mehr als das in die Familie dann oder an ihren Sohn weiterzugeben, diese Informationen können sie natürlich nicht tun. Sie können ihn nicht dazu drängen, dass er sich genetisch testen lässt. Sie können ihm nur sagen, er hat jetzt damit die Karten in der Hand und kann sich überlegen, welche Konsequenzen er aus diesem Wissen zieht.
Brauche ich da auch eine genetische Untersuchung seines Vaters? Weil wir haben leider keinen guten Kontakt. Ich weiß nicht, wie er auf dieses Thema reagieren würde. Also den Kindsvater, meinen ehemaligen Partner.
Nein.
Also ich kann das im Alleingang machen.
Sie können das im Alleingang machen. Tübingen hat sogar einen Schwerpunkt auf erblichen Augenerkrankungen, die dortige Uniklinik. Also da wird man Ihnen sicherlich genetische Tests anbieten können. Und mit einer guten Chance die Ursache ihrer Augenerkrankung feststellen können. Und dann kann man genau sagen, was das für ihren Sohn und etwaige Enkelkinder bedeutet.
Dann sage ich herzlichen Dank für Ihren Anruf und für die Frage und Grüße nach Tübingen. Und Herr Rothe aus Heidelberg ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Rothe.
Ja, guten Tag.
Mit der Bitte um eine kurze Frage, damit wir noch Zeit haben, überhaupt zu antworten.
So. Ja, es geht darum, dass ich eine hereditäre zerebelläre Ataxie habe. Diese Ataxie habe ich nicht nur ich, sondern es hat auch mein Zwillingsbruder. Wir sind eineiige Zwillinge und haben sie innerhalb von ein paar Monaten nacheinander bekommen. Und ich habe da ein paar kleinere Fragen. Das erste, was diese Ataxie tut sich also wie üblich in starken Gleichgewichtsstörungen, ist wahnsinnig stressanfällig. Und ich würde gern wissen, morgens, wenn ich aufstehe, geht's mir manchmal einigermaßen gut. Dann gehe ich an den Frühstückstisch und esse mein Frühstück. Und stelle fest, wenn ich aufstehe, jetzt startet die Ataxie. Und ich verstehe eins nicht, es sieht ein bisschen aus, als wenn es mit dem Stoffwechsel auch noch zu tun haben könnte. Ist das möglich?
Mhm. Herr Netzer.
Also das kann ich Ihnen so gar nicht beantworten, wenn ich nicht weiß, welche Art von hereditärer Ataxie bei Ihnen vorliegt, also dass auch genetisch bedingte Erkrankungen mal besser, mal schlechter im Tagesverlauf sind oder von Tag zu Tag unterschiedlich stark Symptome machen, das ist sicherlich so. Aber wie weit man das jetzt in diesem speziellen Fall mit dem Stoffwechsel ganz allgemein in Verbindung bringen kann, das weiß ich nicht.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Roth aus Heidelberg. Genetische Spurensuche, das war heute Thema der Sprechstunde. Was und wie hilft die Genetik bei der Diagnose von Krankheiten? Dank an alle Hörer, die uns angerufen haben oder uns gemeldet haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Christian Netzer. Er ist Leiter der klinischen Humangenetik am Institut für Humangenetik der Universitätsklinik in Köln.